Es ist Sonntagabend und du sitzt vor der Glotze und schaust deine Lieblingsserie Doctor Who. Es ist schon relativ spät, so 23.15 Uhr. Du bist so ein bisschen müde, aber das, was jetzt auf dem Bildschirm passiert, das hat plötzlich deine volle Aufmerksamkeit. Weiße Streifen fahren durch das Bild. Der Ton ist kurz verzerrt und verrauscht dann immer mehr, was wie so eine olle VHS-Kassette wirkt, die ihre besten Tage schon hinter sich hat. Und ganz plötzlich ist da ein verrückter Typ mit Maske, der mit schrecklich verzerrter Stimme wildes Zeug von sich gibt und vor einem sich konstant bewegenden Wellblech-Hintergrund steht. Du fragst dich, ob die da im TV-Sender irgendwie ein bisschen zu viel Lack gesoffen haben und aus Versehen das letzte Tape der Weihnachtsfeier eingeworfen haben. Aber nein, es ist ein Hack. Einer, der bis heute ungeklärt geblieben ist.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit der Tod.
Matthias Rust wird als Kremlflieger bekannt und landet mit seiner Cessna mitten auf dem Roten Platz in Moskau. In den Kinos hebt Patrick Swayze sein Baby in die Höhe. Die Simpsons laufen erstmals in der Glotze und Microsoft ballert die Version 2 von Windows auf den Markt. Jetzt mit überlappenden Fenstern und Icons, geil. Wir befinden uns im Jahr 1987. Die Geschichte, von der wir heute reden, die spielt in Chicago, Illinois und zwar im November des Jahres 87, genauer gesagt am 22. des Monats. Und sie sollte als Max Headroom Signal Hijacking in die Geschichte eingehen. Aber Schritt für Schritt, wer oder was ist eigentlich dieser Max Headroom? Max Headroom war die erste virtuelle Ikone der 80er Jahre, ein sarkastischer, glitschiger Moderator, der als erste computergenerierte TV-Persönlichkeit vermarktet wurde, was ein bisschen geflunkert war. Für die wilden AI-Fantasien des pseudo-virtuellen Charakters sorgte nämlich eine dicke Latexmaske, wilde Schnitte-Effekte und Matt Frewer, der Schauspieler, der sich unter der Maske verbarg. Die Geschichte hinter der Figur ist eine dystopische Cyberpunk-Erzählung. Der Reporter Addison Carter wird bei einem Unfall schwer verletzt, worauf sein Bewusstsein in einen Computer hochgeladen wird. Sein Name, der stammt von dem Letzten, was er sah. Einem Warnschild für die maximale Durchfahrtshöhe, Max Headroom. Als zynischer Kommentator stand Max für eine scharfe Satire auf die Macht gieriger Medienkonzerne und die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Bekannt wurde die Figur unter anderem auch als Werbegesicht für die etwas umstrittene New Coke. Im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft sieht man sein Abbild im Café der 80er Jahre, wenn auch nur kurz, aber immerhin. Und auch in Pixels aus dem Jahre 2015 kommt er vor. So richtig bekannt wurde der Charakter aber eben durch zwei eher ungewollte TV-Auftritte. Zurück ins Jahr 1987, zurück zum 22. November auf WGN-TV. Kanal 9 im US-Kabel-TV laufen gerade die Nachrichten. Der Sport. Plötzlich, mitten im Satz des Kommentators, wird das Bild schwarz. Kein Ton, nur leises Rauschen, mehrere Sekunden und dann ein kurzes Ploppen. Und plötzlich ist da dieser Max Headroom. Er grinst direkt in die Kamera und nickt dabei die ganze Zeit so nach vorne und ist am Hin- und Herwippen. Im Hintergrund besagte Wellblechwand, die sich ebenfalls konstant bewegt. Unterlegt wird das Ganze, als wenn das nicht schon weird genug wäre, von einem wilden Gequietsche und Gerausche. Es ist alles sehr verstörend anzusehen. Nach ein paar Sekunden ist der Spuk dann aber auch schon vorbei. Das Bild bleibt kurz schwarz, bis der Moderator im Studio wieder zu sehen ist. Sichtlich irritiert versucht der, den Vorfall dem Playout-Computer anzuhängen, ohne genau zu wissen, was tatsächlich gerade überhaupt passiert war. 2 Stunden später, diesmal beim Sender WTTW, besagte Doctor Who-Folge läuft und der Spuk beginnt ein zweites Mal. Gleiche Inszenierung, nur diesmal spricht der Dude. Mit stark verzerrter Stimme haut er kryptisch-chaotische Andeutungen ohne richtigen Zusammenhang raus. Einerseits zieht er über lokale Politiker her, andererseits hantiert er mit einer Dose Pepsi, vermutlich als Anspielung an den New Coke-Spot und... Naja, er zeigt den Stinkefinger. Das verrückte Spiel dauert so eine knappe Minute und wird immer wilder. Es endet damit, dass ihm eine ebenfalls maskierte Frau mit einer Fliegenklatsche ja, den nackten Puppes verhaut. Und ja, das ist so verstörend anzusehen, wie es klingt. Kurze Zeit später endet das Schauspiel und Dr. Who darf wieder ran. Nach der ganzen Aktion, ja, da stellen sich so einige Fragen. Zum Beispiel, wie konnte es sein, dass die Sendesignale zweier TV-Anstalten an einem Abend einfach mal so von irgendeinem Irren übernommen werden konnten? Dazu muss man wissen, wie das Signal vom Sender damals zum Zuschauer kam. Ende der 80er Jahre war es noch üblich, dass TV-Signale analog verbreitet wurden, auch in den Staaten. Nicht nur vom Rundfunkmast zum Zuschauer, sondern auch von der Sendeanstalt zum Rundfunkmast selbst, also der sogenannte STL, Studio to Transmitter Link. Und genau hier haben die Täter vermutlich angesetzt. Mit einem stärkeren Signal als dem, was die TV-Macher ausstrahlten, zeigte sich Max einfach über das Signal der TV-Anstalt. Bei dieser Art der Überstrahlung gab es dann den sogenannten Capture-Effekt. Das bedeutet, dass der Empfänger einfach auf das stärkere Signal hört und das schwächere, das des TV-Senders, damit ignoriert. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, was die ganze Aktion eben auch so besonders macht. Für die Ausführung des Hacks war recht heftiges technisches Equipment und Know-how nötig. So musste man zum einen erstmal überhaupt so ein starkes Funksignal erzeugen können und zum anderen musste man sich in Sichtverbindung zum Empfänger befinden und über die passende Frequenz exakt Bescheid wissen. Das macht man mal nicht eben so, auch im Jahre 1987. Je nach Quelle geht man davon aus, dass für so einen Hack damals schon Equipment im Wert von um die 100.000 US-Dollar nötig gewesen sein müsste, was die Sache eben noch mysteriöser macht. Im ersten Anlauf, da konnte der Angriff auch noch relativ schnell gekontert werden. Die Techniker von WGN, die scheinen auf der Höhe gewesen zu sein und konnten ihr Signal relativ kurzfristig noch über einen zweiten Weg absetzen und dem Spuk somit scheinbar für den Abend nachhaltig ein Ende setzen. Was vermutlich bei den Angreifern für Unmut sorgte, denn es scheint so, dass WGN das eigentliche Hauptziel war, denn die im zweiten Angriff rausgehauenen Anspielungen, die bezogen sich eben teils auf WGN und deren Mitarbeiter. Das verdeutlichte, dass die Aktion im Vorfeld eben auch aufgezeichnet und zur Tatzeit dann nur abgespielt wurde. WTTW hatte vermutlich nur das Pech, dass sie geografisch günstig für die Angreifer lagen und so eben als zweitbeste Alternative herhalten mussten. Blöderweise war bei diesem zweiten Angriff zu später Stunde bei WTTW kein Techniker mehr im Haus, der die nötigen Anpassungen hätte vornehmen können, um den Angriff zu unterbinden. Und so verstörte der Kerl mit seinem nackten Hinterteil mit Sicherheit den ein oder anderen nachhaltig. Ein offenbar sehr treuer Dr. Who-Fan erklärte später in einem Straßeninterview mit dem betroffenen Sender, dass er am liebsten seinen Fernseher bei der ungewollten Unterbrechung weggewämst hätte. So hat er sich darüber geärgert. Nun ja. FCC und FBI ermittelten in der Folge und nahmen das Ganze auch nicht auf die leichte Schulter. Die Täter, die konnten aber nie ermittelt werden. Es gibt so einige Theorien, wer dahinter stecken könnte, aber so wirklich handfest ist da irgendwie keine von. Die am naheliegendste ist dabei noch die, dass ein unzufriedener Ex-Mitarbeiter einer der beiden Sendeanstalten vielleicht ein bisschen eskaliert ist. Nicht zuletzt deshalb wurde das Ganze zum Medien-Urban Legend. Sag niemals nie, aber heute sind die Voraussetzungen für so einen Hack ungleich höher. Zum einen werden Sendesignale oft via Glasfaser transportiert. Und selbst wenn sie durch die Luft fliegen, dann sind sie grundsätzlich digital und verschlüsselt. Auch in den USA ist kein weiterer solcher Fall nach der Aktion bekannt geworden. Die leicht verstörenden Videos, die findet ihr natürlich auf YouTube, wenn ihr nach Max Headroom Incident sucht. Wenn ihr nach WTTW und Max Headroom in der Suchmaschine eurer Wahl sucht, dann findet ihr auch einen Artikel und ein Video auf der Webseite von WTTW zum 30-jährigen Jubiläum des Vorfalls. In dem Video berichten einige Zeitzeugen, die damals für die Sender gearbeitet haben, von ihren Erlebnissen. Ist ganz sehenswert. Ihr Lieben, für heute ist es das schon wieder. Wenn ihr treue Zuhörer oder Zuhörerinnen meines kleinen Podcasts hier seid, dann erstmal vielen lieben Dank. Und dann habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass ich diesen 2-Wochen-Rhythmus, den ich bisher hatte, einfach nicht mehr aufrechthalten kann. Das Real Life kickt rein und es gibt zu viele andere Themen leider noch, die neben dem Podcast auch noch behandelt werden wollen, sag ich mal. Aber ich werde trotzdem weiter versuchen, in unregelmäßigen Abständen spannende Themen, spannende Retro-Themen, Retro-Technik, IT-TV-Themen, wie auch immer, für euch in spannende Geschichten zu verpacken und dann in diesem kleinen Podcast hier zu veröffentlichen. Schaut doch gerne mal auf meinen Blog, datort.de, da gibt es immer direkt die neuen Episoden oder bei Spotify oder bei Apple oder wo ich es sonst noch so eingetragen habe. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute wieder zugehört habt. Das ist mir wirklich sehr viel wert. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Das war's für heute. Tschüss zusammen.
Pad One, Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.